Willkommen bei Thomas Foster Musikproduktion, dem Podcast zum Thema Musikproduktion. Willkommen, willkommen. Mein Name ist Bernhard Baumgartner, mir gegenüber Thomas Foster.
Willkommen, willkommen.
Ja, danke, danke. Heute bin ich eigentlich hier nur normal bin ich der die Fragen stellt, und heute darf ich sie nur verlesen, denn ihr habt die Fragen gestellt in unseren verschiedenen Foren, also auf YouTube, unter Thomas Foster Musikproduktion auf Facebook. Etc. etc. Und ja, starten wir einfach rein. Fragen, die euch unter den Nägeln brennen. Der Raziel fragt uns: Wieso sollte man rendern und wann? Gemeint ist das Rendern einzelner Spuren, um die CPU zu entlasten.
Ja, damit hat er schon ein bisschen die Antwort gegeben. ich könnte nicht mehr sagen, welche die erste DAW war, die das gemacht hat, aber die anderen sind schnell nachgezogen. Früher hatte man ja noch viel mehr das Problem als heute, wo das Problem immer kleiner wird, dass die CPU vom Rechner nicht ausreicht, um die vielen Spuren und Plugins zu rechnen. Das ist bei Plugins, die Sound erzeugen, bei Synthesizer und Sampler, vor allem bei Synthesizer noch mal intensiver als auch bei Plugins. Ich meine, EQ braucht so wenig CPU, da können wir ganz viele machen. Aber ein aufwendiges Hallgerät braucht schon ein bisschen mehr, und ein Synthesizer eben, wenn er ein guter ist, ein Omnisphere oder sogar noch irgendein neuerer, die fressen schon ganz schön CPU. Und was dann die meisten Musiker gemacht haben, ist, dass sie ihre Spuren auf eine neue Audiospur aufgenommen haben und dann konnten sie die Synthesizer-Spur wieder löschen und es war einfach nur noch eine Audiospur. Und damit das schneller und einfacher geht, hat man die sogenannte Freeze-Funktion eingeführt. Man kann also eine Spur einfrieren. Das geht, also man geht auf die Spur, wo jetzt der große Omnisphere ist, der ganz viel von der CPU frisst, und da sagt man Freeze-Track. Und jetzt wird die ganze Spur eingefroren, und das heißt, sie wird als Audiodatei umgerechnet. Und eine Audiospur braucht jetzt fast keine CPU, da kann ich ein paar hundert abspielen ohne Probleme. Und und dadurch habe ich mir wieder mehr Rechenpower frei. Bei Ableton gibt es dann ein zweites Kommando. Da mache ich also einmal Freeze-Track. Jetzt ist die Spur gefreezed. Auf einer gefreezten Spur kann ich nichts mehr ändern. Ich kann nichts mehr verschieben. Wenn ich also einen zweiten Refrain anhängen will, geht das schon wieder nicht mehr richtig, weil die ja eingefroren ist. Deshalb hat Ableton das weitere Kommando gemacht: als Audio fixieren. Und dann ist es eine nicht gefreezte Spur, sondern eine normale Audiospur. Und die kann ich dann wieder mit Copy und Paste und alles Mögliche bearbeiten.
Kann ich sie danach dann wieder ändern?
Das ist der Punkt. Freeze Track, solange ich nur Freeze Track mache, kann ich Unfreeze Track machen und ich habe wieder meine MIDI-Spur. Das heißt, ich tue sie einmal freezen, damit es wenig CPU braucht. Jetzt komme ich drauf, ich will ein paar Noten ändern. Dann mache ich Unfreeze Track und dann komme ich wieder zurück zu den MIDI-Noten. Bitwig, ich arbeite ja sehr gern mit Bitwig, ein etwas jüngeres Programm. Die haben das nochmal etwas. Die haben sie für mich gemacht. Ich glaube, es gibt mittlerweile einen zweiten User, aber der hat jetzt wieder aufgehört. Der ist wieder. Es ist ein sehr neues und es haben noch nicht so viele für sich erkannt. Ich persönlich liebe Bitwig. Und da, die haben das ein bisschen weiterentwickelt. Das sind dann Hybrid-Tracks.
Hybrid-Tracks,
ja, danke. Man rechnet das also, man freest das MIDI-File, das auf der Spur liegt, ein. Es wird ein Audio-File drauf. Aber es ist noch immer eine MIDI-Spur, auf der ich neue Noten einspielen kann. Das heißt, wenn ich jetzt die Strophe gefreest habe und jetzt mache ich einen Refrain, da will ich das Instrument wiederverwenden, kann ich noch immer neue Noten einfügen und die sind dann MIDI und das Audio existiert auf derselben Spur parallel. Deshalb ist es eine Hybrid-Spur, weil MIDI und Audio auf derselben Spur existieren kann. Und das finde ich extrem praktisch. Man schiebt sich dann das MIDI-File irgendwo auf die Seite, dass man es nicht verliert. Die CPU wird frei, das heißt, weil ich nur ein Audio-File habe, aber jederzeit kann ich nochmal etwas Neues einspielen.
Und der Begriff des Renderns ist in manchen DAWs so gegeben, weil ich kenne das Rendern aus der Videoproduktion.
Der Ausdruck ist nicht vollkommen falsch, aber eigentlich verwendet man Rendern für was anderes. Ja. Nämlich, basically, wenn man fertig ist, will man ja ein Stereo-File haben.
Ja.
Und dazu tut man das Rendern. In der Videoproduktion dasselbe. Da kann man entweder das Ganze rendern, um einen fertigen Movie zu haben, oder auch das Programm tut zwischendurch mal rendern.
Genau, damit ich die Effekte sehen kann.
Die Effekte, die ihr nicht in Echtzeit rechnen können. Das ist ja ähnlich wie Freeze Track. Mhm. Dasselbe passiert im Filmprogramm, wenn der zwischendurch, wenn er nichts zu tun hat, rechnet er das aus. Runter, im Final Cut hat man so Punkte, wenn er es noch nicht ausgerechnet hat, wenn die Punkte weg sind, dann kann es schnell abspielen, auch wenn da zu viele Effekte drauf sind, weil er einfach schon das Resultat errechnet hat.
Genau. Ja, schön. Dann kommen wir zu Frage 2. Die oder der Yasin Kilinch fragt, wie bekommt man am besten die Vocals im Mix? Gute Frage.
Ja, reinmischen.
Singen?
auch, ja. Tatsächlich eine Frage, mit der wir uns schon ein bisschen beschäftigt haben, aber ich finde es gut, wenn wir das nochmal kurz und knackig auf den Punkt bringen. Letztendlich, das Wichtigste, dass sie gut im Mix sitzt, ist mal, dass sie nicht so viel Dynamik hat. Ein Sänger singt ja, wenn er weiter oben singt, mit Bruststimme recht kräftig und dadurch wird er lauter und dann hat er Passagen, die er leiser singt. Würde ich jetzt die lauten Passagen so machen, dass sie von der Lautstärke gut sind, dann sind die Leisen auf einmal so leise, dass ich sie fast nicht mehr höre. Deshalb gebe ich einen Kompressor drauf, der die Dynamik ein bisschen einschränkt. Also alles, was lauter ist als das, was ich mit dem Threshold anwähle, runterdrückt. So, jetzt kann man dem Kompressor noch ein bisschen helfen, indem man die zu groben Lautstärkenunterschiede händisch ändert. Man nimmt also die leise Strophe als Ganzes und setzt sie um 3-4 dB rauf. Ich nehme also das Clip der Strophe oder den Part heißt es bei manchen Programmen und mache es 3-4 dB lauter. Oder ich nehme die super laute Bridge, wo er total schreit, und setze sie 3-4 dB zurück, dass so halbwegs alles auf derselben Lautstärke ist. Dann kann der Kompressor effektiver arbeiten, wenn die nicht so weit auseinander sind. Das ist einmal das Wichtigste. Als nächstes ist natürlich die Klangbearbeitung, also Equalizing. Mhm. Vielleicht mal ein bisschen die tiefen Bässe rausfiltern. Die männliche Stimme beginnt irgendwo bei 150 Hertz, die weibliche irgendwo bei 250. Das hängt vom konkreten Sänger ab, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Alles, was drunter ist, kann ich eigentlich rausnehmen. Also mal bei 80 Hertz würde ich mal einen High-Cut-Filter machen, der alles unten rausschneidet, weil das sind nur so unschöne Popgeräusche und tiefe Frequenzen, die wir nicht haben wollen. Wenn die mal weg sind, sitzt das auch schon mal besser im Mix. Möglicherweise ziehen wir was ein bisschen, wenn es ein bisschen mumpfig klingt oder so, die tiefen Mitten so bei 500 ein bisschen was rausnehmen oder auch bei 5 Kilohertz ein bisschen was reinnehmen. Ich arbeite gern mit einem Exciter, der nochmal ein bisschen künstliche Höhen durch leichte Verzerrung dazufügt, dann klingt das ein bisschen mehr crispy. Mhm. Und Räumlichkeit, bisschen Delay, bisschen Hall, das sind so die Dinge, die man macht. Und es gibt noch was ganz anderes Wichtiges, Platz im Arrangement schaffen. Mhm. Das fängt schon mal beim Arrangieren an, dass ich da, wo der Gesang ist, nicht überarrangiere. Gerade in der Strophe lässt man gern viel Platz und reduziert das Instrumentarium, damit der Gesang leise singen kann und trotzdem schön Platz hat. Aber auch vom EQ schaut man immer wieder, dass man Frequenzen, die dem Gesang wehtun, weil sie in dem Bereich, wo der Gesang wichtig ist, irgendwie bei 1 bis 5 Kilohertz zu aktiv sind, dass man da ein bisschen was rausnimmt, um Platz für den Gesang zu machen.
Oder man doppelt.
Doppeln, zweite Stimmen, Chorstimmen, natürlich kann man viel machen.
Aber ich glaube so,
dass man Vocoder das erste, noch drunter setzen.
Wo man natürlich schon wirklich mal ordentlich Power, wie du am Anfang gesagt hast, mit Komprimieren kriegt man schon viel hin.
Ja.
Superschön. Die nächste Frage kommt von jemandem, das bringt ein bisschen durcheinander, aber die Person nennt sich ihr YouTube-Kanal.
Ein sehr origineller Name für einen Abonnenten auf YouTube.
Okay, aber jetzt pass auf die Frage. Ich versuche Hip-Hop, R&B und Popmusik zu produzieren und habe bei zwei Sachen Probleme, und zwar gute Drumkits und Bässe zu erzeugen. Die Synthi-Bässe sind zu hoch und zu schrill und die Bassline würde gerne einen richtig satten Bass erzeugen. Wie der Sound von Kontrabass oder Bassgitarre. Das ist die Frage, welche Plugins sind da empfehlenswert und wie kann man Drums erzeugen? Ich bin schon etwas, was erzeugen?
Ich bin schon etwas Anfänger, schreibt er.
Ah, okay. Ich bin so ein bisschen Anfänger. braucht man einfach mehr Praxis oder gute Drums, um das zu erzeugen? Also.
Ja. Wo würde ich Sounds suchen für Hip-Hop, R&B und Popmusik? Ganz relativ neu habe ich jetzt den Nexus 3, der einfach eine große Auswahl an guten Sounds hat, gerade in einem kommerzielleren Bereich, Popmusik, R&B, Hip-Hop und so weiter, ist der wirklich gut. Der Avenger ist ein sehr toller, hat einfach tolle Presets. Mhm. Ja? Es gibt andere Synthesizer oder so, die viel besser sind von den Klangmöglichkeiten, aber nicht viele sind so gut in der Preset-Auswahl, die du hast, mit kommerziellen Sounds, die so klingen, wie das, was du in den Charts oder in den Club-Tracks auf Ibiza oder so weiter hörst.
Aber ist es da auch wieder der Sound, der ein bisschen mau klingt, oder eben man das Gefühl hat, der ist mir zu hoch, oder ist es eigentlich das Frequenzband, das man unterstützen sollte, also dass man da eigentlich vielleicht dann mit Kompression oder
sicher Fett spielt das auch mit. Ich glaube aber, die richtige Basis ist mal, den richtigen Sound zu haben. Gerade bei modernen Musikstilen ist die richtigen Sounds zu haben, das Um und Auf. Du kannst den geilsten Housebeat programmieren, wenn die Sounds nicht die richtigen sind. Wenn du zum Beispiel das Cubase hast und dort in der Drum Machine die House-Sounds lädst und versuchst damit einen House-Track zu machen, hast du keine Chance, einen Track zu erzeugen, der jemals im Club laufen wird. Dann bleibst du zu House. Ja? Und wenn du das Techno lädst, dann bleibst du zu Techno.
Okay.
Ja. Was sind noch gute Quellen für die richtigen Sounds? Tatsächlich, wer nicht zu tief in die Geldtasche greifen möchte, kann ich natürlich Mutant sehr empfehlen. Gerade für Hip-Hop haben wir die typische 808, das typische 808 Bass-Sample, das letztendlich eine Kick von der 808 Drum Machine ist, die einfach nur langgezogen wird, so lang, bis sie tonal klingt. Bumm, und auf einmal wird das mein Bass. Genau diese Sounds findet man. Überhaupt 808 Sounds, die man in einem Ableton standardmäßig dabei hat, in den meisten anderen DAWs glaube ich auch, weiß ich nicht so genau. 808 kommend von der TR-808 von der Firma Roland in den 80ern, war das einer der ersten wichtigen Drum Machines. Das sind nach wie vor im Hip-Hop wichtige Sounds. Ich will nicht sagen, dass man jeden Sound von 808 nehmen sollte. Die Bassdrums sind dann doch meistens und die Snares noch ein bisschen weiterentwickelt, speziell die Bassdrums. Aber fast kein Hip-Hop-Track, wo nicht irgendwie die 808 mit vorkommt oder im Sound noch mit reingemischt wurde oder so weiter. Das ist wichtig.
Genau, aber damit man jetzt das nicht schon noch mitkriegt, also Mugent ist Mugent.com, M-U-G-E-N-T. Dort, das ist eine Gratis-Library, im Großen und Ganzen gratis.
Absolut, und dort suchen, einfach eingeben, Kick 808 und man findet sofort die 808 Bassdrum. Snare 808 eingeben. Da gibt es so Menüs, wo man dann sagt, zeig mir nur Snares, zeig mir nur Sachen im Stil von Hip-Hop und so weiter. Super. Und die Sounds sind alle gratis und man hat die Rechte, sie zu verwenden und den Track zu releasen, auf Spotify zu laden oder Werbeproduktionen zu machen oder was immer man möchte.
Da sind wir gleich mit der nächsten
Frage auch. Das kann ich auch deshalb so gut garantieren, weil ich involviert bin in dieses Projekt und weil wir hart dran arbeiten, wirklich die coolsten, aktuellsten Sounds, die so klingen wie die aktuellen Produktionen, dort online zu haben. Also nutzt sie bitte, sie kosten nichts. Sie sind auf einem superschnellen Server, damit der Download extrem schnell geht.
Le Phoenix oder Phoenix fragt, was sind denn deine Lieblingsplugins? Wie oft benutzt du Plugins oder nutzt du überhaupt noch die Sounds aus der DAW selbst?
Reden wir erstmal von externen Plugins und dann komme ich gesondert dazu, welche Plugins ich tatsächlich von der DAW gerne verwende. Omnisphere ist zwar sehr teuer, aber ist ein wirklich nach wie vor tolles Tool. Manche Sounds hat man schon so oft gehört, dass man sie nicht mehr einsetzen möchte. Aber der hat das Tolle, der ist die Kombi aus einem Sampler und einem Synthesizer. Die haben lustige Samples aufgenommen. Das abgefahrenste ist The Burning Piano. Da haben sie im Studio ein Klavier angezündet und das währenddessen die Töne aufgenommen, damit sie The Burning Piano dann abbilden können. Aber sie haben auch andere Sachen gemacht, dass sie Gitarrenseiten mit dem Geigenbogen gespielt haben. Also nach Gegenständen gesucht haben, mit denen man Sounds erzeugen kann, die man aufnehmen kann, damit man mehr organische Sounds drinnen hat, die man mit Synthesizer-Sounds kombinieren kann. Wirklich tolle Sounds. Ein etwas neueres, jüngeres Gerät, das noch nicht so viele kennen, ist der Avenger von Vention Sounds. Spitzen Sounds, wirklich jeder Sound eine Freude, ein tolles Gerät. Die ganzen Sounds von Native Instruments genieße ich mit Vorsicht. Was ich gut finde, ist den Contact, das ist der große Sampler. Der hat Spitzen Sounds, nicht nur von der Firma Native Instruments, die auch tolle Sounds machen. Ich meine, wer eine Gitarre mit dem Plugin abbilden möchte, weil er keine echte Gitarre in die Hand nehmen möchte und sich keinen Studiomusiker leisten möchte, der kann die Plugins von Native Instruments nehmen, die, wie heißt sie, Steel Guitar, sechsseitig oder zwölfseitig, die Electric Sunburst, gibt's auch ein schönes Video von mir auf YouTube, wo ich zeige, wie man mit der arbeitet. Und du spielst einen Akkord und da hast das Gefühl, vor dir steht der Gitarrist und spielt irgendwas Cooles. Also da gibt's für den Contact wirklich tolle Sachen. Ich tue mich mit vielen der anderen Plugins schwierig, weil die Presets alle so schwierig sind. Du suchst einen Bass und findest dann 50 Presets, die irgendwie ganz crazy klingen, wo du sagst, ja, wenn ich jetzt irgendeinen ganz kranken Elektro-Track produzieren möchte, dann kann das vielleicht eine Inspiration sein, aber ich möchte etwas produzieren, wofür ich Geld bekomme und da kann ich mit diesen Sounds leider gar nichts anfangen. Da tue ich mich manchmal ein bisschen schwierig. Deshalb wäre das jetzt nicht meine erste Empfehlung, auch wenn die natürlich tolle Plugins machen, das brauchen wir nicht in Frage stellen. Was nehme ich noch gerne, ja, habe ich vorher schon erzählt, den Nexus 3.
Ja.
Der ist spitze. Serum ist ein schöner Synthesizer, ist wahrscheinlich der aktuell beliebteste Synthesizer. Auch da sind es jetzt nicht meine Lieblingspresets, die er hat, aber wenn man selber Sounds programmieren möchte, ist der Serum schon wirklich ein Spitzengerät, mit dem man toll arbeiten kann. So,
okay, welche... Die Frage, was verwendest du...
Die Plugins,
die DAW?
Instrumente, muss man sagen. Plugins sind es ja nur, wenn es externe sind. Ja, ich arbeite mit insgesamt drei verschiedenen DAWs. Ich arbeite mit Logic. Beim Logic gibt es den Retrosynth und den Albino. Die finde ich beide spitze. Der Albino ist vergleichbar mit dem Omnisphere. Ist ein wirklich tolles Gerät. Wenn ich mit dem Omnisphere arbeite, nutze ich die extrem gerne.
Nein, wenn du mit dem...
Entschuldigung, danke vielmals. Wenn ich mit dem Logic Pro arbeite, nutze ich die sehr gerne. Wenn ich mit Ableton arbeite, dann nutze ich es manchmal auch diese billigen Synthesizer, die ganz einfachen, wie den Analog zum Beispiel, weil oft mache ich einen ganz simplen Sound, weil ich nur einen Sinuston hernehme. Und dann lege ich aber ein paar spannende Effekte drauf und dann kommt was ganz Interessantes raus. Also es muss ein Synthesizer-Sound nicht immer aufwendig sein, um toll zu sein im Song dann. Was nehme ich noch gerne? Den neuen Wavetable. Der ist schon allein vom User Interface so toll, weil man kann den über die gesamte Seite machen und dann hat man einfach einen riesen Synth vor sich mit tollen Grafiken und so weiter. Der Wavetable Synth ist wirklich spitze im Ableton. Und dann arbeite ich noch gerne mit Bitwig. Und Bitwig ist ja für mich der König der DAWs, gerade wenn es um Synthesizer geht. Die sind die einzige DAW, die einen modularen Synthesizer eingebaut haben, wo du also nicht nur einen bestehenden Synthesizer verwenden kannst, sondern du baust dir deinen eigenen Synthesizer. Das habe ich kürzlich schon mal in einem Video erwähnt und dann hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, hallo, das hat Ableton auch mit Max for Life. Das ist meines Erachtens nicht richtig, denn ich kann nicht in Ableton mit einem modularen Synthesizer arbeiten. Ich kann in Max for Life einen programmieren, den, wenn ich ihn dann fertig habe, kann ich ihn in Ableton öffnen. Aber das ist was anderes, als wenn ich direkt im Programm sag, jetzt stecke ich da noch einen Oszillator dran und jetzt tue ich da noch einen LFO drunter und so weiter. Also wer gerne mit Sound experimentiert und mit Synthesizern arbeitet, ist bei Bitwig an einer Spitzenadresse. Und man kann das auch mit echten Modular-Synthesizern, die im Raum stehen, verbinden, weil Bitwig kann dann ein sogenanntes CV-Signal ausgeben. Und das wiederum kann die analogen Synthesizer steuern. Ich kann also den LFO meiner DAW nutzen, um meinen analogen Synthesizer in der Tonhöhe zu pitchen. Ich kann die komplett miteinander verwaben. Wenn man viel Zeit hat.
Wenn Mutter jetzt gerade zur Tür reinkommt und sagt, Sohnemann, was machst du gerade? Du, ich bin gerade dabei. Und dann kommt der Satz, der zuletzt ist zu dir.
Den LFO meiner DAW.
Ich bin dabei mit einem CV.
Bei dem Wort CV würde meine Mutter bereits aussteigen.
Und ja, das kennen sie auch nur in Österreich, was CV ist. Okay, du, Thomas, wir haben eine Menge Fragen beantwortet.
Ja.
Auch ganz schön genau beantwortet. Und ich würde sagen, ich freue mich total drauf, wenn wir in ein paar Wochen die nächste Runde unserer neuen Rubrik machen.
Nämlich ich würde sagen, wir machen das in einem Monat.
Ja.
Denn das nächste Mal würde ich
dich gerne
schlagen.
Ja, da brauchst du aber ein Schlagzeug dazu.
Da bräuchten wir ein Schlagzeug und dann machen wir ein paar coole Beats. Ja. Wir reden mal über Beats.
Ja, machen wir über Beats.
Wie programmiert man wirklich gute Beats? Welches sind die richtigen Samples? Wo bekommt man die her? Was ist ein Shuffle genau? Welche Percussion spielen eine Rolle? Was sonst lässt den Beat spannend klingen? Wie kann man noch mit Effekten und Soundeffekten arbeiten, um den Beat spannend zu machen? Was sind Ghost Notes? Okay. All diesen Fragen würde ich mich gern nächste Woche mit dir mal so richtig auseinandersetzen.
Genau. Ich frage dann auch was zu Handclappers, wie das geht.
Das bringe ich dir heute noch bei.
Ja, wie?
Pass auf. Nimmst die linke Hand und die rechte.
Ja, und?
Und jetzt taust du die gegeneinander. Ihr dürft jetzt, das möchte ich an der Stelle klar machen, ihr dürft den Clap von Bernhard samplen. Ja. Und wenn ihr uns 10% der Royalties abgibt, dürft ihr ihn auch verwenden. Oder ihr holt euch einen einfach gratis auf MuteChamp. An der Stelle, danke fürs Dabeisein. Immer kreativ bleiben. Cheers.
Sekunde, eine Kleinigkeit habe ich noch. Denn vor wenigen Wochen ist auf Amazon mein erstes Buch erschienen. Ja, richtig, ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel EDM Komponieren. EDM Komponieren gibt dir ganz einfach und kompakt das Basiswissen an die Hand, das du brauchst, um mit einem Musikprogramm wie Ableton, Cubase, FL Studio oder einem ähnlichen einen Track zu komponieren. Du lernst, wie man einen Akkord bildet, wie man eine Harmonieabfolge schreibt und wie man darüber eine Melodie komponiert. Also alles, was du brauchst, um den nächsten EDM-Hit komponieren zu können. Das Coole ist, unter jedem Bild gibt es einen QR-Code in diesem Buch. Da kannst du mit dem Handy drauf gehen und dann siehst du sofort auf YouTube das konkrete Beispiel und hörst es vor allen Dingen auch. EDM-Komponieren von Thomas Foster jetzt gleich auf Amazon bestellen und den nächsten Hit schreiben. Viel Spaß damit, immer kreativ bleiben. Cheers!